Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
الله أكبر.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hoffärtig und widersetzt euch? Und verleugnet einige von ihnen, und andere tötet ihr.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 26. September 2022, gleich dem 4. März 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Riza, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Austausch von Botschaften zwischen Iran und USA ist im Gange. Iran ruft britischen Botschafter wegen Rolle von in London ansässigen Sendern bei Anstiftung zu Unruhen vor. Israel verhängt vollständige Schließung der Übergänge im Westjordanland und im Gazastreifen an jüdischen Feiertagen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Austausch von Botschaften zwischen Iran und USA ist im Gange. Der Austausch von Botschaften zwischen den USA und Iran ist laut dem iranischen Außenminister im Gange. Hossein Amir Abdullahian sagte am Sonntag bei einem Treffen mit seinem syrischen Amtskollegen Faisal Maqdad am Rande der Sitzung der UN-Generalversammlung in New York, dass einige Außenminister und Koordinatorin die Botschaften überbringen würden. Iran verfolge den Weg der Diplomatie durch einen logischen Ansatz und fordere ein dauerhaftes Abkommen, das die Nutzung seiner wirtschaftlichen Vorteile durch Iran garantiere, sagte er. Amir Abdullahian wies zudem jede Einmischung ausländischer Länder in interne Angelegenheiten Syriens sowie destabilisierende Maßnahmen in Westasien zurück und hob hervor, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den vergangenen Jahren im Kampf gegen den Terrorismus und Extremismus sowie die Gespräche im Rahmen des Astana-Friedensprozesses haben die Wiederherstellung von Frieden und Ruhe in Syrien beschleunigt. Maqdad würdigte seinerseits die wichtige Rolle Irans bei der Herstellung des Friedens und der Sicherheit in der Region sowie bei der Bekämpfung des Terrorismus und sagte, die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Damaskus werde sowohl auf regionaler als auch auf internationaler Ebene kraftvoll fortgesetzt. Bei einem weiteren Treffen mit seinem irakischen Amtskollegen kritisierte Amir Abdullahian die Vereinigten Staaten für ihre Versuche, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen und nach dem Tod einer jungen Iranerin, nachdem sie in eine Polizeistation gebracht worden war, Unruhen und Instabilität in Iran anzustiften. Er sagte, dass die Vereinigten Staaten die reinen Gefühle der iranischen Nation ausnutzen, um das Land zu destabilisieren, Menschen von ihren eigenen Söldnern töten lassen und dann der iranischen Regierung die Schuld zu geben. Die beiden Spitzendiplomaten trafen sich am Rande der 77. Jahrestag der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, wo sie unter anderem über die jüngste Protestwelle in Iran sprachen. Iran ruft britischen Botschafter wegen Rolle von in London ansässigen Sendern bei Anstiftung zu Unruhen vor. Das iranische Außenministerium hat den britischen Botschafter in Teheran vorgeladen, um Teherans Protest gegen die feindseligen Versuche von den London ansässigen persischsprachigen Fernsehsendern zum Ausdruck zu bringen, tödliche Unruhen anzuzetteln, die in mehreren iranischen Städten wegen des Todes einer jungen Frau ausgebrochen sind. Als Reaktion auf die feindliche Atmosphäre, die von den in London ansässigen Medien in Farsi-Sprache gegen die Islamische Republik Iran geschaffen wird, wurde der britische Botschafter Simon Shercliffe vom Generaldirektor des Außenministeriums für Westeuropa vorgeladen, kündigte das Ministerium in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung an. Es hieß weiter, dass den britischen Diplomaten eine deutlich formulierte Protestnote wegen der Beherbergung der Medien in London vorgelegt wurde, die in den letzten Tagen heftig versucht haben, gewalttätige Proteste zu provozieren und Unruhen gegen die iranische Regierung und die Öffentlichkeit anzustiften. In der Erklärung wurde weiter betont, dass solche Aktivitäten eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Irans darstellen und die nationale Souveränität des Landes verletzen. Inzwischen versammelten sich Iraner am Montag erneut massenhaft als Reaktion auf Tage landesweiter Straßengewalt und Unruhen. Die Demonstranten sagten, dass sie mit Mahsas Tod sympathisieren, jedoch nicht wollen, dass die gewalttätigen Proteste weitergehen. Israel verhängt vollständige Schließung der Übergänge im Westjordanland und im Gazastreifen an jüdischen Feiertagen. Israelische Behörden haben eine vollständige Schließung der Grenzübergänge im Westjordanland und im Gazastreifen angekündigt, da das Regime in den besetzten palästinensischen Gebieten vor den jüdischen Feiertagen strengere Restriktionen verhängt. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa sagte, die Schließung werde am Sonntagnachmittag beginnen und bis Dienstag Mitternacht andauern. Die Nachrichtenagentur sagte, die israelische Polizei habe die Sicherheitsmaßnahmen durch den Einsatz von Tausenden von Streitkräften und die Errichtung von Straßensperren und Militärkontrollpunkten im besetzten Al-Quds verstärkt, insbesondere in und um die Altstadt und auf den Straßen, die zur Al-Aqsa-Moschee führen. Berichten zufolge verstärkte die israelische Polizei ihre Präsenz an den Toren, die zur Moschee führten, und verhängte strenge Zugangsbeschränkungen für Palästinenser. Früher am Tag stürmten israelische Siedler erneut das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der besetzten Altstadt von Al-Quds im jüngsten Akt der Provokation gegen die heilige palästinensische Stätte. Der Vorfall ereignete sich inmitten von Aufrufen israelischer Siedlerorganisationen, vor den jüdischen Feiertagen am 29. September Masseneinbrüche in das Gelände der Al-Aqsa-Moschee durchzuführen. In einer Erklärung am Donnerstag warnte die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas vor Vergeltungsmaßnahmen, wenn Siedler den hochsensiblen Berg überfallen. Solche Masseneinbrüche von Siedlern finden fast immer auf Geheiß von Tel Aviv unterstützten Tempelgruppen und unter der Schirmherrschaft der israelischen Polizei in Al-Quds statt. Deutschland und Katar unterstützen diplomatische Bemühungen zur Wiederbelebung des JCPOA. Deutschland und Katar haben ihre Unterstützung für die Bemühungen zur Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens von 2015, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bekannt ist, zum Ausdruck gebracht. Die Vereinigten Staaten unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump haben das JCPOA im Mai 2018 aufgegeben und eine Kampagne des maximalen Drucks gegen die Islamische Republik gestartet, um das Abkommen zu zerstören. Gespräche zur Rettung des Abkommens begannen im April letzten Jahres in der österreichischen Hauptstadt Wien, Monate nachdem US-Präsident Joe Biden die Nachfolge von Donald Trump angetreten hatte, mit der Absicht, Washingtons Ernsthaftigkeit bei der Wiederaufnahme des Abkommens und der Aufhebung seiner Anti-Iran-Sanktionen zu beweisen. Katars Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani sagte am Sonntag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Doha, dass die beiden Staats- und Regierungschefs sich über die Bedeutung der Unterstützung der in Wien ansässigen diplomatischen Bemühungen zum Abschluss eines Abkommens über die Wiederherstellung des JCPOA einig seien. Scheich Tamim wies darauf hin, dass das Abkommen zur Verbesserung der Sicherheit und Stabilität in der Region beitragen würde. In den letzten Wochen gab es einen fruchtlosen, indirekten Austausch von Antworten zwischen Teheran und Washington über einen EU-Vorschlagsentwurf zur Wiederherstellung des JCPOA, wobei iranische Amtsträger ihre amerikanischen Amtskollegen aufforderten, Realismus und Flexibilität zu zeigen, um eine endgültige Einigung zu erzielen. Der Besuch von Olaf Scholz in Doha erfolgte im Rahmen seines zweitägigen Besuchs in der Region des Persischen Golfs, der sich hauptsächlich auf die Sicherung neuer Vorräte an fossilen Brennstoffen inmitten einer großen Energiekrise in Europa konzentrierte. Die Tour begann am Samstag und beinhaltete Besuche in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Tausende gehen in Norddeutschland auf die Straße und fordern den Start von Nord Stream 2. Tausende Demonstranten gingen am Sonntag in der nordostdeutschen Küstenstadt Lubmin auf die Straße und forderten die Amtsträger auf, das gestoppte Pipeline-Projekt Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, das Kraftstoff von Russland nach Deutschland transportieren sollte. Deutschland hatte den Start des ehrgeizigen Energieprojekts monatelang aufgehalten, bevor es im Zuge der russischen Militäroperation in der Ukraine, die jetzt im achten Monat ist, auf Eis gelegt wurde. Da der kalte Winter naht, fordern die Demonstranten die Funktionsträger von Lubmin auf, den Hahn der Erdgasverbindung Nord Stream 2 zu Russland aufzudrehen. Einem weiteren Bericht zufolge hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag ein neues Energieabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten VAE unterzeichnet, um die erheblichen Kürzungen der russischen Lieferungen auszugleichen. Scholz sagte Reportern in der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi, die Bundesregierung sei entschlossen, die Energieabhängigkeit von Russland zu vermeiden, und um dies zu erreichen, habe Berlin Pläne für eine ganze Reihe von Projekten hier in Bezug auf die Produktion und den Kauf von Diesel und Gas entworfen. Dass wir von einem Lieferanten und auch von dessen Entscheidungen abhängig sind, wird uns sicherlich nicht noch einmal passieren, sagte er. In der Zwischenzeit berichtete der Spiegel, dass das europäische Land derzeit mit schlimmen Bedingungen konfrontiert ist, die es seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben hat. Die Deutschen sehen sich dem Bericht des Magazins zufolge mit sinkendem Wohlstand, einer schrumpfenden Mittelschicht und wachsender Ungleichheit konfrontiert. Die Wohlstandsverluste würden dauerhaft sein und Deutschland sei den Prognosen zufolge rückläufig, wird der Berliner Ökonom Michael Fratscher in dem Bericht zitiert. Fratscher warnte davor, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Winter mit einer Verzehnfachung der Börsenstrompreise, zahlreichen Firmenpleiten und einer dauerhaft geschädigten Wirtschaft in eine Rezession schlittern werde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 26 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 16 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Zamani mit dem Titel Imam Reza.
کبوترم هوایی شدم ببین عجب گدایی شدم دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم کبوترم هوایی شدم ببین عجب گدایی شدم دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم پنجره فولاد تو دوای هرچی درده کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده پنجره فولاد تو هوای هرچی درده کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده چجوری از دست بکشم بدون تو نفس بکشم تویی که تنها قابل سوز منی آرزوم دوباره بیا غرمت بدم یه سلام بهونه یه عشقای هر روز منی بی تو میمیرم فقیرم آقا که تو حج فقرایی دارم آقا جون، تو را دارم غم ندارم، منو دستای گدایی. سلطان کرم سایت روی سرم، باز آقا به طلب که بیان بهنم. ای سلطان کرم روی سرم، باز آقا به طلب که بیان به هرم. شور و حال منی، پر و بال منی، تو خیال منی، یه نگاه که تو مال منی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir schlagen den Koran wieder bei der Sure Mujadila auf und setzen unsere Kurzexegese bei den Versen 7 und 8 dieser Sure 58 fort. Diese beiden Verse beinhalten Folgendes.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
Siehst du nicht, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist? Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen Dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre, und keines zwischen Fünfen, ohne dass er ihr Sechster wäre, und auch nicht weniger oder mehr als diese Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Hierauf tut er ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie getan haben. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Siehst du nicht jene, denen verboten wurde, heimliche Gespräche zu führen, die aber hierauf zurückkehren zu dem, was ihnen verboten wurde, und miteinander über Sünde, feindseliges Vorgehen und Ungehorsam gegen den Gesandten vertraulich sprechen? Und wenn sie zu dir kommen, grüßen sie dich, wie nicht einmal Allah dich grüßt, und sagen unter sich, warum bestraft uns Gott denn nicht für das, was wir sagen? Ihnen genügt die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden, ein schlimmer Ausgang. In den Versen, die wir heute kurz erläutern, geht es vornehmlich um heimliche Gespräche, wie sie bei Treffen der Verwandtschaft und von Freunden vorkommen können, nämlich wenn zwei oder mehrere Personen in Anwesenheit der anderen zusammenrücken, um leise miteinander zu sprechen, ohne dass die anderen es hören können. Gemäß islamischer Kultur ist ein solches Verhalten verwerflich und Gott hat es untersagt. Normalerweise ruft es bei den anderen Anwesenden Misstrauen hervor, wenn sich zwei oder mehrere Personen in der Gemeinschaft etwas ins Ohr raunen. Verwerflich ist es natürlich auch, wenn einige in Abwesenheit anderer heimlich über schlechte Vorhaben sprechen. Im Koran heißt es dazu, denkt nicht, dass Gott nicht hören würde, was ihr sagt, und nicht erfährt, was ihr an bösen Plänen schmiedet. Gottes Wissen umfasst alles, und nichts bleibt ihm verborgen. Im engeren Sinn bezieht sich diese Mahnung in Bezug auf solche heimlichen Gespräche auf einen historischen Zusammenhang. Darauf weist die obige Stelle in der Sure 58 hin. Und zwar bekannten sich in Medina, nachdem der Prophet Gottes in diese Stadt ausgewandert war, einige nur zum Schein zum Islam. Wenn diese Heuchler zum Gesandten Gottes kamen, schmeichelten sie ihm und waren übertrieben freundlich zu ihm. Aber sobald sie unter sich waren, äußerten sie sich gegen ihn und fassten Entschlüsse, die einen Verstoß gegen die Anweisungen des Propheten Gottes waren. Folgende Punkte können wir aufgrund der obigen Stelle im Koran hervorheben. Erstens, gegenüber der Allwissenheit Gottes gibt es keinen Unterschied zwischen groß und klein, offensichtlich oder verborgen. Sein Wissen umfasst die ganze Erde und das All in all seiner Größe. Er weiß, was offen und was heimlich geredet wird und kennt die Taten der Menschen und alle Angelegenheiten, egal wie groß oder klein sie sind. Zweitens, Gott ist weder zeitlich noch örtlich begrenzt, vielmehr kennt er jeden Ort und jede Zeit. Sein Wissen umfasst die ganze Welt. Drittens, Gott ist Zeuge über all unser Verhalten und über das, was wir sagen. Er ist über alle Einzelheiten unseres Tuns im Bilde. Entsprechend dieses göttlichen Wissens erhalten wir am jüngsten Tag unseren Lohn oder auch unsere Strafe. Viertens, Schmeichelei ist ein Zeichen für Heuchelei. Wir sollten nicht jedes Lob für echt halten, denn es könnte sein, dass jemand uns damit täuschen will. Wir wenden uns den Versen 9 und 10 der Sure Mujadila zu.
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
O, die ihr glaubt, wenn ihr heimlich miteinander sprecht, dann sprecht nicht miteinander über Sünde, feindseliges Vorgehen und Ungehorsam gegen den Gesandten, sondern sprecht vertraulich miteinander über Frömmigkeit und Gottesfurcht und fürchtet Allah, zu dem ihr versammelt werdet. Die heimlichen Gespräche kommen vom Satan, damit diejenigen traurig seien, die gläubig sind. Aber er kann ihnen keinen Schaden zufügen, es sei denn, es ist Gottes Verfügung. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Wie wir der obigen Stelle in der Sure Mujadele entnehmen, erfolgen heimliche Gespräche auf Anregung von Satan. Wenn zwei oder mehrere Gläubige in Anwesenheit von anderen leise Gespräche miteinander führen, rufen sie nicht nur bei den anderen Misstrauen hervor, sondern demonstrieren damit, dass sie den anderen nicht vertrauen. Satan begrüßt dieses Verhalten, weil es Feindschaft zwischen den Gläubigen hervorruft. Es gibt natürlich auch Ausnahmefälle, bei denen ein vertrauliches Gespräch und das Verheimlichen einer Sache vor anderen rechtens sind. Zum Beispiel, wenn es darum geht, gute Werke zu tun und Bedürftigen zu helfen. Wenn sich Gläubige im Vertraulichen darüber beraten, wie sie bedürftigen Personen helfen können, so hat das sowohl für die Bedürftigen als auch für die Wohltätigen einen Vorzug. Für die Bedürftigen hat es den Vorteil, dass ihr Ansehen bewahrt wird und nur wenige davon erfahren, dass sie auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Für die Wohltäter hat es den Vorteil, dass sie nicht in Versuchung kommen, mit ihrer Wohltätigkeit anderen als Gott zu gefallen, sondern so gut es geht, als Wohltäter anonym bleiben. Wir sehen also, erstens, generell sind heimliche Gespräche haram, das heißt, sie sind verboten. Ausgenommen von dieser generellen Regel sind Fälle, in denen es um etwas geht, was noch wichtiger ist als dieses Verbot, zum Beispiel darum, das Ansehen eines gläubigen Menschen zu bewahren, oder wenn das Ehe- oder Familienwohl in Gefahr ist. Zweitens, bei jedem Tun oder Wort, welches die anderen verängstigt oder bekümmert, steckt Satan im Hintergrund. Gläubige Menschen hüten sich vor einem solchen Verhalten. Drittens, Gläubige suchen bei Gott Zuflucht vor den heimlichen Umtrieben des Feindes und sie sind davon fest überzeugt, dass die Gegner ihnen nichts anhaben können, solange Gott es nicht anders verfügt. Der Vers 11 der Sure 58 Mujadela bildet für heute den Abschluss. In ihm heißt es:
Ja, ayyuhalladhina amanu, idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu. وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
O, die ihr glaubt, wenn zu euch gesagt wird, macht Platz in den Versammlungen, dann schafft Platz. So schafft auch Allah euch Platz und Erleichterungen. Und wenn gesagt wird, erhebt euch, dann erhebt euch sofort. So erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. diesem Vers wird auf eine gute Sitte für die Gemeinschaft der Gläubigen hingewiesen. Wenn sich die Gläubigen versammelt haben und jemand hinzukommt, sollen sie ihm Platz machen. Dies ist eine freundliche Geste und stärkt die guten Beziehungen unter den Gläubigen, im Gegensatz zu heimlichen Gesprächen in Anwesenheit anderer, welche Misstrauen hervorrufen. Dann heißt es weiter, wenn ihr euch erheben sollt, weil demjenigen, der neu dazugekommen ist, Respekt gebührt, dann erhebt euch. Wenn ihr Platz macht, dann wird Gott euch auch im Leben Erleichterung schaffen. Und wenn ein Gelehrter hereinkommt, dann solltet ihr euch erheben und ihm Platz machen und mit eurem respektvollen Verhalten allen Anwesenden deutlich machen, dass ihm wegen seines Wissens Achtung gebührt. Wir können uns vor Augen halten, erstens, es gehört zum Glauben an Gott, die anderen zu achten und bei Versammlungen die islamischen Sitten einzuhalten. Der Islam hat dies betont. Zweitens, bei gemeinschaftlichen Dingen und an öffentlichen Stätten sollten wir nicht denken, dass ihre Nutzung nur uns zusteht und wir andere davon ausschließen dürfen. Drittens, wenn wir den anderen entgegenkommen, wird Gott auch uns Erleichterung im Diesseits und Jenseits gewähren. Viertens, in der islamischen Gesellschaft müssen diejenigen besonders geachtet werden, die Wissen besitzen und gläubig sind. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Imam Rauf, auf Deutsch Der sanftmütige Imam.
آوردم به دست دامن مطلوب از این درگه آوردم به دست، گوهر مقصود از این خاک مطهر یافتم، گوهر مقصود از این خاک مطهر یافتم. آنچه بر این آستان عشق تمنا ریختم، آنچه بر این آستان عشق تمنا ریختم، بختیاری کردم از هر قطره هشتمین شمع ولایت را به طوس، مرجع آمال درویش و توانگر یافتم، مرجع آمال درویش و توانگر یافتم. که رهبر درگه آل پیامبر یافتم، هرچه گم کردم به هر درگه از این در یافتم، پاک آوردم بر این دولت سرا روی نیاز، از دم روح القدس فیض مکرر یافتم، فیض مکرر یافتم، فیض مکرر یافتم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Märtyrertodes von Imam Reza, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Wieder jährt sich der Märtyrertod Imam Rezas, einem der edlen Nachkommen des Propheten. Wir grüßen Imam Ali ibn Musa Reza, der sich für Wahrheit und Gerechtigkeit eingesetzt hat. Wir klagen bei ihm über die Unterdrückung und Ungerechtigkeit auf der Welt. Am Jahrestag seines Märtyrertodes suchen wir Zuflucht bei Gott. Abbasid, ein Anhänger Imam Rezas, antwortete auf die Frage, warum Ma'mun, der Abbasidenherrscher, Imam Reza töten ließ, obwohl er ihn verehrt hatte, wie folgt. Ma'mun verehrte den Imam, weil er große Tugenden und großes Wissen besaß und weil er ihn zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, um die eigene Position in der islamischen Gesellschaft zu festigen. Als er sah, dass Ansehen und Einfluss Imam Rezas unter den Menschen von Tag zu Tag größer wurde, holte er aus verschiedenen Städten Gelehrte zur Diskussion mit dem Imam herbei. Er glaubte, das Ansehen dieses großen Menschen als Gelehrter schädigen zu können. Die Gelehrten des jüdischen und christlichen Glaubens und die verschiedenen religiösen Sekten führten mit Imam Reza Streitgespräche und der Imam hat sie alle mit seinen gelehrsamen Argumenten übertroffen und in Erstaunen versetzt. Dies führte dazu, dass die Menschen erkannten, dass Imam Reza mehr als Ma'mun für die Verwaltung der Gesellschaft geeignet ist. Als Ma'mun begriff, dass die Menschen Imam Reza für besser halten, geriet er in Sorge, wurde neidisch und machte ihn zum Märtyrer. In 183 nach der Hijra übernahm Imam Reza nach dem Märtyrertod seines Vaters Imam Qasim mit 35 die Führung der Muslime, das Imamat. Bis 201 blieb er in Medina, doch der Abbasiden-Kalif Ma'mun forderte ihn auf, nach Marw im Iran zu kommen. Er zwang Imam Reza, Medina zu verlassen. In Marw wartete die Bevölkerung freudig auf die Begegnung mit ihrem Imam. Imam Reza sagt, der Imam ist eine sprudelnde Quelle und ist wie ein liebevoller, freundlicher Vater und die Zuflucht für die Diener Gottes. Abraham a.s. hat, nachdem er den Rang des Imamats erreichte, zu Gott gebetet, er möge auch seinen Nachkommen diese Ehre zuteil werden lassen. Aber Gott antwortete ihm, dass das Imamat ein göttliches Bündnis ist, für das Unterdrücken und Frevler nicht geeignet sind. Gott hat damit bis in allen Zeiten die Führung und Lenkung durch unterdrückerische, sündhafte Menschen untersagt. In der Zeit, in der Imam Reza lebte, gab es verschiedene vom Islam abweichende Denkschulen. Der Imam stellte daher das wahre islamische Denken vor. Die Gelehrten und Persönlichkeiten der islamischen Welt suchten ihn auf, um aus seinem Wissen zu schöpfen. Imam Reza schrieb wichtige Werke, die uns erhalten geblieben sind. Es handelt sich um die Deutung des Koraninhaltes, Themen der Moral, islamische Gebote und auch um medizinisches Wissen. Imam Reza hat auch eine Abhandlung über den Sinn und die Gründe der islamischen Gebote geschrieben. Es sind Antworten auf die Fragen einer Person namens Muhammad ibn Sanon.
Wie gesagt, der Abbasiden-Kalif Ma'mun hatte Imam Reza unter Zwang nach Marw geholt. Er schlug ihm vor, sein Nachfolger zu werden, aber dies war ein politisches Spiel. Er wollte auf diese Weise das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Wieder übte er Druck auf Imam Reza aus. Imam Reza nahm nur unter Bedingungen an. Diese Bedingungen demonstrieren, dass er Ma'mun nicht als berechtigten Herrscher anerkannte. Eine Bedingung Imam Rezas lautete, dass er sich auf keinen Fall in die Regierungsangelegenheiten einmischt. Ma'mun forderte in einem Brief von Imam Reza eine Erklärung. Imam antwortete ihm mit einem Gedicht folgenden Inhalts. Siehst du nicht, dass der Tod von allen Seiten dieses Haus umstellt hat und du versuchst in dieser kurzen Zeit des Lebens deine persönlichen Wünsche zu stillen und verschiebst die Reue und Umkehr, während der Tod doch ganz plötzlich auftaucht? Denke nun nach, was ein vernünftiger Mensch tun würde. Yasser, einer, der im Dienste Imam Rezas stand, überliefert folgende Worte von ihm. Es gibt drei Augenblicke für einen Menschen, die ihn am meisten in Furcht versetzen und in denen er einsamer ist als zu jeder anderen Zeit. Der erste Zeitpunkt ist der Tag, an dem er, den Mutterleib verlassend, zur Welt kommt und sich deren Größe gegenüber sieht. Der zweite ist der Tag, an dem er die Welt verlässt und das Jenseits und seine Bewohner erblickt und der dritte ist der Tag, an dem er von den Toten aufersteht und die Dinge sieht, die er auf der Welt nicht gesehen hat. Abdul Azim Hassani, ein Schüler und treuer Gefährte Imam Rezas alaihi salam, dessen Mausoleum in Reh in Südteheran liegt, berichtet, dass Ali ibn Musa Reza zu ihm wie folgt gesagt hat: Abdul Azim, grüße meine Freunde von mir und sag ihnen, sie sollen sich den Weg, auf dem Satan die Oberhand gewinnt, versperren. Empfiehl ihnen von meiner Seite Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit und dass sie Auseinandersetzungen einstellen und sich von allem fernhalten, was ihnen nichts nutzt. Sag ihnen, dass sie sich einander zuwenden und sich treffen und besuchen sollen. Dass sie sich gegenseitig achten und sich nicht darin ergehen, einander zu blamieren. Imam Reza war freundlich und sehr hilfsbereit. Er setzte sich mit denen, die für ihn arbeiteten, zum Essen zusammen und schickte den Bedürftigen von der besten Speise. Imam Reza las sehr oft im Koran und verbrachte Nächte im Gespräch zu Gott. Imam Reza war, wie sein Beiname Reza zeigt, zufrieden mit dem, was Gott für ihn bestimmte. Er lebte circa 2 Jahre in Marw, in Khorasan. 203 vergiftete ihn der Abbasiden-Kalif Mamun. Wir kondolieren alle zu diesem Verlust und schließen mit einem Wort von Imam Reza: Die besten Diener sind jene, die sich freuen, wenn sie Gutes tun und um Vergebung bitten, wenn sie Schlechtes tun. Immer wenn ihnen etwas zu geben wird, sind sie dankbar. Und immer, wenn sie in Schwierigkeit geraten, geduldig.
چشم مستم سر خم می سلام شکنم اگر سبوی سر شکنم اگر سبویی
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.